Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Stammtisch. Weitere Folge von unserem Podcast wartet auf euch. Ich bin im Studio mit zwei Gästen. Gewohnterweise der gute Felix, hoi, von Reformiert. Und ungewohnterweise Michelle de Oliveira. Habe ich es jetzt richtig gesagt?
Hast du genau richtig gesagt.
Sicher. Perfekt. So gut. Ja. So gut.
Hallo.
Riesen Freude, dich mit dabei zu haben. Du bist unter die Autorinnen gegangen.
Ja.
Du hast ein Buch geschrieben und wir werden uns über das Buchprojekt und das, was dich angetrieben hat, dabei unterhalten. Nicht, ich muss das vielleicht vorausschicken, nicht in erster Linie, weil ich auch Teil von dem Buch bin, was mich so in ein bisschen awkward die Doppelrolle bringt als Mitmoderator vom Podcast und als irgendwie auch Anschauungsmaterial in dem Buch. Aber ja, vielleicht kannst du gerade zuerst mal, ich muss das ja nicht für dich referieren, du bist quasi der, das ist dies Brainchild, oder nicht nur Brainchild, gell, sondern Heartchild irgendwie. Um was geht's in dem Buch?
Ja, du hast recht, es ist wirklich so ein Heartchild, wo ich schon länger mit mir umgetragen habe, also ein bisschen länger als 9 Monate. Ja, es trägt den Namen «Ich glaube, mir fehlt der Glaube». Und der Titel, glaube ich, sagt schon sehr viel darüber aus, was es ist. Es ist eine Suche. Es ist eine dokumentierte Suche. Vielleicht kann man es so irgendwie auch zusammenfassen.
Eine dokumentierte Suche nach was?
Genau, nach dem Glauben im weitesten Sinn. Also, es ist für mich, das hat eine lange Geschichte, das Buch, insofern, nicht Arbeit dran, aber die Suche nach dem, glaube ich nicht, und wenn ja, was glaube ich. Und das hat mich schon sehr früh umgetrieben, sehr unbewusst eigentlich. Ich würde sagen, es hat mich begleitet, sehr junge Jahre, ohne dass ich mir dessen bewusst gewesen bin. Also, ich habe nie das Gefühl gehabt, ich glaube, ich suche etwas. Das ist sehr unbewusst passiert und hat sich aber über die Jahre einfach immer mal mehr, mal weniger gezeigt. Und in den letzten Jahren hat sich das nochmal intensiviert. Ich habe mir natürlich überlegt, woher kommt das? Vielleicht ist das ein Vorbote von der Midlife Crisis. Oh. Wer weiß? So ein bisschen vielleicht Mitte vom Leben, wo man wie nochmal schaut, wo stehe ich, was will ich noch? Das hat vielleicht im weitesten Sinne schon auch dazu beigetragen, dass so Fragen nochmal verstärkt aufkommen. Und dann ist der Wunsch schon immer da gewesen, dem nachzugehen. Und ich bin Journalistin und es ist dann wie auch naheliegend gewesen, das journalistisch aufzuarbeiten. Und natürlich hat mir durch das auch Möglichkeit gegeben, dass sich sehr viele Leute mir geöffnet haben und mir die Fragen beantwortet haben.
Also journalistisch aufarbeiten heisst für dich, du bist Beobachterin. Also das wäre das journalistische Element an dem Buch.
Genau, dass ich Leute befragen, die einfach viel mehr wissen als ich, wo ich in dem Zusammenhang kann, ja, die mir die Informationen auch holen. Und ich hätte das natürlich auch wie für mich im Stillen können machen, habe dann aber gleichzeitig eben auch gemerkt, dass ich ja nicht die Einzige bin, die so Fragen umtreibt. Dass es die Suche gibt, dass die auch eben im Zusammenhang gerade mit der modernen Spiritualität, sage ich jetzt, wo ja sehr aktuell ist, wo sehr auch ein grosses Business ist, wo mir wie auch gesagt hat, ich bin nicht allein mit diesen Fragen. Und dann ist dann aber schon nochmal ein Prozess gewesen für mich, zu sagen, okay, ich schreibe das Buch und ich positioniere mich mit dem Thema öffentlich. Das ist ein grosser Schritt gewesen. Der hat für mich recht viel Überwindung kostet.
Das ist ja etwas, was eigentlich nicht so journalistisch ist, oder? Also ich arbeite jetzt auch schon seit über 20 Jahren im Journalismus und sich mit so einem Thema positionieren, das ist ja intimer als manche Frage, die auch sehr persönlich intim ist, aber der Glaube ist etwas sehr Intimes. Das merken wir. Wir haben ja bei Reformiert immer die Gretchenfrage am Schluss, wo man so Prominente befragt. Wie haben sie es mit der Religion? Und da kommen wir sehr viel Absagen über von Promis, also nicht sehr viel, aber schon ab und zu, von dem Beispiel, nein, zu dem lieber nicht, eben, wir sind religiös neutral und konfessionsneutral und alles. Also das ist ja quasi das unjournalistische Element an dem Buch, dass du auch im Vorwort und im Nachwort durchaus von dir recht viel preisgibst. Mhm. Journalistische Element ist für mich aber, dass du auch die Spannung suchst. Also eben von katholisch über esoterisch bis atheistisch, jüdisch. Also du so quasi Protagonistinnen und Protagonisten sind sehr journalistisch gesucht, oder? Also du suchst das Bunte, die Spannung zwischen ihnen und nicht eine Linie.
Genau, also ich glaube, es ist, wie du sagst, es hat natürlich sehr viel von mir drin. Es ist auch in dem Prozess mal, habe ich gedacht, vielleicht braucht es mich gar nicht, vielleicht kann ich mich komplett rausnehmen. Also das Vorwort und das Nachwort nicht, sondern eben einfach rein journalistisch mal das Thema von verschiedensten Winkeln beleuchten. Und ich habe ja kein Meinungsstück. Ich habe keinen Kommentar über die Religion schreiben, sondern ich habe einfach mal schauen, was ist, was hat es, was sagen die Leute, was denken die Leute, was, oder wo stehen wir. Und das ist natürlich, das ist eben, wie du sagst, das ist der journalistische Teil. Und dann habe ich aber gleich gefunden, irgendwie finde ich, ich frage die Leute so intime Sachen und wieso ich eigentlich auf dieser Suche bin, also wieso nicht halt mich auch so dort reinbringen. Aber das ist wirklich der Teil gewesen, wo ich bis jetzt, auch wenn ich jetzt da sitze und mit euch über das schwätze, das ist eigentlich für mich fast der schwierigste Teil an diesem Projekt.
Ja, ich habe spannend gefunden, wie du so gesagt hast, das ist eine Überwindung oder eine Herausforderung, sie hat dich Mut gekostet irgendwie, um dich da auch positionieren. Ich glaube, das würde fehlen, wenn du das nicht gemacht hättest im Buch. Ich finde, gerade deine Einleitung, wo du auch biografisch von deiner Suche erzählst, das macht erst verständlich, wie du zu dem Buch gekommen bist, wie du dich auf den Weg gemacht hast, und irgendwie macht es auch Lust, um sich mit dir auf den Weg zu begeben. Ich finde es spannend, dass du überhaupt den Approach gewählt hast und sagst, ich tue ganz verschiedene Leute befragen nach ihren Glaubenserfahrungen, nach ihren Gottesvorstellungen, nach ihrer Spiritualität. Ich meine, du hättest dich auch können jetzt einfach ein Jahr in einer Bibliothek einschliessen und irgendwie dich durch die Grundlagentexte von den grossen Weltreligionen wälzen, oder du hättest können in einen Buchladen gehen und dort bei der Rubrik Lebenshilfe oder Spiritualität, das ist alles Mögliche, trifft man dort. Aber ich finde das besonders reizvoll, dass du andere Leute und ihre Erfahrungen zur Sprache lässt und auch probierst, so darzustellen, dass irgendwie das rauskommt, wo sie zutiefst mit sich tragen, an Glaubensüberzeugungen und Glaubenserfahrungen.
Ja, ich glaube, dort kommt auch schon wieder so ein bisschen meine Erfahrung als Journalistin rein, weil das ist immer etwas, was ich an meinem Job am spannendsten gefunden habe, ist, die unterschiedlichen Leute kennenzulernen. Also, es ist egal gewesen, ob ich irgendwie über irgendwelche Krankheiten geschrieben habe oder über irgendeine Jugendbewegung. Ich habe immer, das, was mich am meisten begeistert hat, sind die Menschen, die ich Fragen stellen durfte. Und die Menschen, die mir das erzählen, ist für mich viel näher, als eben, wenn ich jetzt Bücher wälzen. Das ist auch ein Teil natürlich davon, aber ich habe wie gefunden, man liest vielleicht auch lieber, man ist näher dran, und irgendwie hat ja die Menschheit auch einfach das von Geschichten erzählen, ist ja so eine lange Tradition, wo man macht, um einander Sachen weiterzugeben. Und ich finde, jeder Mensch, der mir seine oder ihre Erfahrungen erzählt hat, ist auch eine Art eine Geschichte. Und das hat mich schon auch gereizt, einfach die Menschen kennenzulernen, jetzt abgesehen von der theologischen, von der religiösen Konzept, wo irgendwie so dastehen. Aber mich hat ja eben interessiert, aber was machen die Menschen mit dem? Und was macht es mit den Menschen?
Was ist denn für dich Glaube eigentlich? Also ist das, du beschreibst ja da, wenn dich auch die Ritual, ob das jetzt ja aus anderen Religionen ist oder in der, wo du aufgewachsen bist, du bist katholisch aufgewachsen, das sind die Rituale, die dir irgendetwas geben oder dich nicht loslassen, ob das Räucherstäbli, Yoga oder Kerzen anzünden in der Kathedrale ist. Mhm. Aber es scheint ja mehr zu sein. Also ist das Transzendente, dass die Welt nicht alles ist, dass da noch etwas aussen dran gibt? Weil sonst könnte man ja einfach sagen, es sind Rituale, wo wir gut tun. Das könnte ja auch Spiritualität sein. Aber es braucht offensichtlich für dich den Aussenbezug.
Also was mich, wenn du mich jetzt fragst, ja, was ist für dich Glaube? Vor dem Buchprojekt ist es unfassbar diffus gewesen. Also ich habe das gar nicht, eben, ich habe so ein paar...
Einfach etwas, was du nicht hast.
Ja, etwas, was ich nicht habe, aber gleich irgendwo rum ist, genau. Und auch so, ich habe auch gemerkt, ich habe teilweise sehr ein Angstbild, wie der Glaube ist, oder ich habe es nicht gewusst. Und wenn du mich jetzt nach dem Buchprojekt fragst, jetzt, glaube ich schon, dass ich also erstens ein weiteres Verständnis habe und natürlich habe ich mir überlegt, was ist denn für mich jetzt Glaube? Und was ich auch einfach beeindruckend gefunden habe von den Menschen, die ich interviewt habe, die glauben, die haben etwas, was ich schon wahnsinnig gerne hätte. So, das habe ich schon gemerkt. So, das ist etwas, wo ich denke, wow. Also,
was ist es denn?
Was ist eben, und das ist das, was ich mir dann überlegt habe. Ich glaube, für mich ist es etwas, wenn ich es jetzt definieren muss, ist es etwas, wo wie eine Ruhe, eine Einkehr ermöglicht, unabhängig von dem, was im Aussen gerade passiert. Also etwas, wo wie konstanter ist, wo natürlich auch mal wackeln darf, aber wo wie so ein bisschen, ich stelle es mir wie so ein bisschen, manchmal so ein bisschen als Lichtsäule im Inneren vor, zum Beispiel. Oder wo einfach nicht affektiert ist, ständig von dem, was gerade aussen passiert. Etwas, wo mir eine Ruhe, eine Einkehr und auch einen Halt kann geben. So ein bisschen wie, ich habe das schon mal gesagt, wie das, was ich zum Beispiel auch als Mutter sein will, weitergeben, Wurzeln und Flügel. Also etwas, was mich verwurzelt, aber auch nicht einengt. Wo mir gleichzeitig auch Mut macht, um die Flügel auszubreiten. Vielleicht würde ich es jetzt im Moment so definieren. Aber das ist auch etwas, was ich in dem Prozess gemerkt habe. Es kann sich auch verändern. Also eben, ich bin jetzt sicher an einem ganz anderen Punkt, als ich mit Anfangs 20 durch Asien gereist bin und irgendwie in jedem Ashram rein bin. Und wahrscheinlich bin ich in 20 Jahren wieder noch einmal ganz anders. Also, dass es auch nicht zwingend so starr muss sein.
Ja, das finde ich eben interessant, weil du schreibst ja da im Vorwort, vielleicht sagt deine selber gemachte Spiritualität zu wenig nachhaltig und wackelig. Mhm. Und zu wenig nachhaltig, ich hoffe schon, dass Glaube etwas Nachhaltiges ist, aber für mich gehört zum Glauben, zu meiner Erfahrung, dass er wackelig ist.
Wie merkst denn du das?
Dass es einfach schwankt. Mhm. Und mein Vater hat mal ein Büchlein geschrieben, gestorben, aber er war lange Kirchenratspräsident und hat so ein kleines Büchlein so über Theologie geschrieben und hat dort das Bild gebraucht für seinen Glauben, den Engelskampf vom Jakob. Also das Ringen um den Segen. Mhm. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und das ist für mich so geblieben. Also für mich ist Glauben wirklich so ein Ringen um Zuversicht. Und eben nichts, wo ich einfach habe und wo mir natürlich hoffe ich, dass das etwas ist, was mich vielleicht auffängt, was mir einen Halt gibt, aber es ist ein schwankender Boden. Mhm. Und
findest du das nicht frustrierend?
Nein, ich finde es lebendig. Mhm. Also das Leben ist doch so. Also, und ja, es ist ein zartes Pflänzchen, wo man hofft, dass das nicht von dort, aber man hat es nicht selber im Griff. Also ich glaube nicht, dass ich, das ist lustig gewesen, letztens sind wir in der Ferien gewesen und dann haben sich die Kinder so mit anderen Kindern angefreundet, wie das so ist. Und am letzten Abend kommt die Mutter, stellt sich noch so vor, also eben die Kinder sind ja im Alter, wo man dann zum Glück nicht auch noch muss ansitzen, sondern ich sind selber unterwegs und so. Und dann merkst du, dass die so ein bisschen freikirchlich unterwegs sind, spürt man so, wie die reden und so. Und dann kommt sie so, ja, wisst ihr, wir sind gläubig, sind ihr auch gläubig?
Okay.
Und das ist ja eine Frage. Und dann habe ich so völlig intuitiv gesagt, ja, ein bisschen. Und das ist ja eigentlich völlig eine absurde Antwort, weil ich würde sagen, ich bin nicht ein bisschen gläubig.
Ich könnte dich jetzt nur gelangt, um zu sagen, ich würde jetzt nicht als ein bisschen gläubig bezeichnen.
Ja, aber im Verhältnis zu dieser Gläubigkeit, die mir da entgegengetreten ist, im Sinn von, das ist ein Glaube, wo mir also der Glauben als Problemlöser. Mhm. So ist mir das entgegengetreten. Das ist jetzt eine anonyme Person, ich trete nicht auf die Füße, aber so ist es ein bisschen dahergekommen.
Okay.
So die, auch das, was du beschreibst, Manu, im Buch aus deiner freikirchlichen Vergangenheit, ich will es gar nicht werten, aber so das Gefühl, es gibt ein Problem und der Glaube gibt mir eine Antwort. Und der Glaube gibt mir Sicherheit. So bin ich nicht aufgewachsen. Ich bin ganz stark in Geschichten aufgewachsen, in Erzählungen, auch in Gebet. Das Gebet gibt einem nicht Sicherheit. Das ist ein Ritual, das einem vielleicht auffängt. Mhm. Aber es ist nicht ein Problemlöser und schau, so ist es.
Aber was gibt dir denn der Glaube? Also wenn du sagst, eben, es gibt dir nicht Sicherheit und es ist ein Ringen um die Zuversicht.
Geborgenheit.
Du bist wahnsinnig streng.
Ja, das glaube ich sowieso. Also ich glaube nicht, dass so die, wenn die Leute sagen, ja, ich glaube nicht, aber ich würde an glauben, weil die glauben, haben es einfacher. Ich glaube nicht, dass man es einfacher hat, wenn man glaubt. Manchmal sogar im Gegenteil. Also wenn man die Evangelien ernst nimmt und überlegt, was Nachfolge bedeutet, ist es huren anstrengend und mega schwierig.
Ja, also das glaube ich.
Es ist ja nicht so, dass, oder auch die alttestamentliche Geschichte aus dem Alten Testament, das ist huren schwierig. Und Hiob und all das, das ist nicht einfach. Überhaupt nicht. Und ich glaube nicht, dass ich es einfacher habe, also dass der Glaube mir einfacher macht, aber ich glaube, Geborgenheit kann man schenken. Ja, vielleicht so ein Vertrauen, wo hilft gegen die Angst. Also fürchte dich nicht, treibt dann die Angst ja nicht aus, aber setzt dir etwas entgegen.
Also das glaube ich
so.
Das hat zum Beispiel auch Daniel Niederhauser, der ja Sterbebegleiter ist, der auch im Buch ist, auch gesagt. Sie hat gesagt, gläubige Menschen sterben zum Beispiel nicht automatisch einfach besser, weil sie jetzt geglaubt haben und irgendwie eine Idee haben, was nachher könnte passieren. Also da bin ich ganz aus meiner Erfahrung einig mit dir. Ich glaube auch nicht, dass es leichter ist. Und ich schreibe das ja auch im Buch. Ich habe mir ja fast gewünscht, dass ich es ad acta legen kann. Dass ich merke, nein, es gibt keine Transzendenz. Es gibt für mich keinen Glauben. Es wäre einfacher gewesen. Dann hätte ich es abhaken können. Ja, es wäre wahrscheinlich der einfachere Weg. Weil wie ich bin jetzt, also ich habe das Gefühl nach dem Buch, eigentlich erst am Anfang. Also es fängt ja erst an, weil ich auch immer noch nicht genau weiss, wie es funktioniert. Weil das hat sich auch nicht erfüllt, dass ich irgendwie das jetzt...
Das gehört vielleicht zum Glauben, dass er immer am
Anfang ist. Genau, eben. Vielleicht ist es genau das. Also darum finde ich schon auch nicht, oder die Erwartung habe ich auch nicht, dass jetzt, wo ich finde, mal, ich glaube, dass sich auf magische Art und Weise mein Leben so viel einfacher wird.
Ja, ich finde magisch ein gutes Stichwort, weil mir das auffallen ist, es gibt auch innerhalb vom Christentum gibt sicher Milieus, wo eher so einem magischen Glaubensverständnis anhängen, auch einem magischen Gebetsverständnis irgendwie. Du musst es richtig beten und dann kommst du das über, was du brauchst, und der Glauben ist quasi die Antwort auf alle Fragen vom Leben. Und ich kann mich erinnern, Es hat doch der U2-Song, I still haven't found what I'm looking for, auf dem irgendwie, was ist es?
Joshua Tree,
89.
Das ist eigentlich ein Gospel-Album.
Ja.
Und das also ist
vor allem
so,
dann in der Live-Version ist es eigentlich ein Gospel.
Ja, voll. Und es ist auch auf einem Hintergrund, auf einem christlich-religiösen Hintergrund eigentlich geschrieben worden. Aber ich weiss ja, in meiner Jugendzeit ist es mega verpönt gewesen, das Lied, das quasi, also richtige
das
Christen.
Aber
ich bin so mit dem bewusst aufgewachsen, richtige Christen können das eigentlich nicht mitsingen, weil die haben ja gefunden, was sie suchen.
Oder sind gesund gefunden worden.
Ja.
Das ist noch besser.
Aber ich würde das auch eher problematisch sehen, weil ich glaube, es werden dann auch im Namen vom Christentum viel falsche Sicherheit versprochen. Und mir hilft noch die Unterscheidung zwischen, also das ist glaube ich sogar eine reformatorische Unterscheidung schon, zwischen Sicherheit und Gewissheit. Ist jetzt ein bisschen Wortklauberei und so, aber die Sicherheit, die Certitude, so die quasi, dass du wie Garantie hast, dass der Glaube dir Garantie gibt, zum Beispiel, dass dir bestimmte Sachen in deinem Leben nie werden passieren, dass du nie existenzielle Sinnkrise hast, dass du nie, keine Ahnung, irgendwelche Schicksalsschläge, dass du, was auch immer, oder dass du immer den Frieden hast und immer die völlige Sicherheit, dass du geliebt und aufgehoben und weiss ich was bist. Und von dem hat man dann auch reformatorisch eigentlich kritisch abgehoben und gesagt, das ist, glaube ich, ein falsches Versprechen, aber es gibt eine Gewissheit, das ist irgendwie, vielleicht könnte man sagen, schwächer, aber es muss nicht schwächer sein, es ist anders, es ist wie so ein Aufgehobensein in einem Bewusstsein, dass auch wenn ich falle, dass es nicht ein Fass ohne Boden ist. Oder so, wir haben doch in unserem Interview damals, habe ich doch auch erzählt, für mich auf einen Nenner gebracht, ist für mich Glaube irgendwie die innere Überzeugung, dass ich und alle anderen mit mir, dass ich ein geliebter Mensch bin, dass wir geliebte Menschen sind, oder? Und ich sage nicht, das ist völlig unerschütterlich, aber das ist doch etwas, wo ich das Gefühl habe, das habe ich mir jetzt nicht einfach beim Lesen von Büchern oder so, oder im Gottesdienstbesuch einfach irgendwie zurechtgeleitet.
Woher kommt es denn?
Weil ich habe das Gefühl, das ist mir wie, das ist ja sogar dann zum Titel von dem Kapitel geworden, wo du über mich schreibst oder mit mir redest, das Göttliche ist nicht in uns selber drin. Das ist eigentlich, der Satz ist entstanden auf dem Hintergrund, dass ich eben genau die Gewissheit mir nicht selber gibt, dass die mir von aussen wirklich in einer, auch nicht in einer vielleicht, aber in ganz vielen auch Gottesbegegnungen sich mir irgendwie aufgedrängt hat, oder?
Eben, und du sagst, man kann so eine Gottesbegegnung nicht herbeiführen. Das kann ich ja nicht aktiv machen. Ja. Ich kann jetzt nicht nachher da rausgehen und sagen, so, ich wäre jetzt parat. Was ich noch spannend gefunden habe, ist, das hat Miriam Heimann, sie ist Yogalehrerin und Jüdin, und sie hat im Buch auch gesagt, sie ist nicht strenggläubig, aber sie hat wie so Ritual, und sie hat es eigentlich für mich sehr schön beschrieben, sie hat gesagt, es sind wie so Gefäß, wo sie zur Verfügung stellt, damit eben etwas Göttliches oder etwas Spirituelles passieren kann. Ja. Und sie sagt ganz oft, sie hat dann irgendwie das Beispiel gebracht, dass sie am Freitagabend die Kerze anzündet und das Gebet sprechen. Egal wie schlimm der Tag jetzt gerade war oder alle durcheinander schreien, alle drei Kinder. Aber sie hat gesagt, manchmal passiert dann etwas drum. Manchmal nicht, manchmal ist es nur der Moment. Aber dass der Moment oder wie das Umfeld oder die Gegebenheiten können bereitstellen, dass etwas passieren kann. Würdest du sagen, das ist, also, wenn du jetzt von diesen Gottesbegegnungen redest, ist denn das nötig? Also, ich finde es einen schönen Gedanken, dass man sagt, okay, es gibt auch den Moment vielleicht von der Einkehr, das kann ja auch, weiß nicht, der Moment von der Dankbarkeit sein, das muss ja gar nicht zwingend jetzt irgendwie, weiss nicht was sein, so das Innehalten. Würdest du sagen, also, empfindest du das als nötig oder zeigt sich das Göttliche sowieso dann, wenn man eh nicht erwartet?
Also finde ich noch schwierig zu beantworten. Mhm. Es gibt ja Geschichten, also ich kenne persönlich Geschichten von Menschen, wo, ich sage jetzt mal, von der Wirklichkeit Gottes völlig von der Seite verrutscht worden sind, wo auch im Moment, wo sie auch überhaupt nicht sich als empfänglich bezeichnet hätten oder so, plötzlich irgendwie etwas, sage jetzt mal, in ihr Leben tritt oder so. Und es gibt ja biblische Geschichten, wo Leute wirklich dann vom Ross fallen, oder, weil sie irgendwie Gott begegnen. Ich finde aber das Bild, das du jetzt genannt hast, finde ich mega schön und auch sehr treffend. Ich glaube schon, dass Spiritualität und Glaube, Gottesbegegnung viel damit zu tun hat, dass man im Leben auch irgendwie so gewisse Räume offen haltet. Und das ist jetzt für mich, also ist für mich jetzt eine grosse Herausforderung. Ich muss sagen, meine Spiritualität, wenn man das so kann sagen, in den letzten Jahren, hat extrem gelitten unter dieser zum Beispiel multimedialen Verfügbarkeit und unter dem Reflex in jeder freien Sekunde, ob es auf dem WC oder in der Bushaltestelle oder im Zug ist, irgendwie das Handy und dann noch rasch auf Facebook und rasch auf Insta und noch rasch Mails und noch Zap und dann, ah ja, dann noch WhatsApp und so. Und ich fülle strategisch alle Räume aus, wo ich mich jetzt, ich meine das gar nicht so steil, aber wo ich mich irgendwie könnte der grösseren Wirklichkeit hinhalten oder wo ich könnte irgendwo wenigstens so Gelegenheiten schaffen, wo ich das mal wieder könnte einholen oder so.
Das hat ja schon, der Rückzug ist ja auch in der Tradition von so vielen Religionen fest verankert, dass es eben wie manchmal vielleicht so das bisschen weg von der konstanten Berieselung oder ja, Berieselung ist vielleicht sogar zu wenig. Man wird ja fast beschossen von die ganze Zeit von Reiz.
Also was ich interessant finde, ist, wo du jetzt redest, was, also Gottesbegegnung ist ja etwas, wo ich bin ja sehr traditionell reformiert aufgewachsen und da ist eine grosse Zurückhaltung von so Bekehrungsmoment oder Gotteserfahrung zu reden. Also, und das ist mir auch bis jetzt so ein bisschen fremd. Also ich habe nie einen Bekehrungsmoment gehabt oder so.
Also du hast aber nie das Gefühl, du bist einem Göttlichen begegnet.
Das ist jetzt die grosse Frage. Also was ich so das Gefühl habe, also was ich vielleicht meine Hoffnung ist, dass ich Gott zutraue, dass er Möglichkeiten eröffnet, wo unsere Möglichkeiten fertig sind. Und das heisst nicht, dass zum Beispiel, wenn jemand schwer krank ist und auf dem Sterbebett liegt, dass dann Heilung möglich ist. Aber vielleicht, also ich habe gerade ich schreibe für Boulder einen Text, das wird einem ja dann einfach zugelost. Das sind ja einfach die Losungstexte, wo man dann an einem gewissen Thema, Tag muss drüber schreiben oder für einen gewissen Tag. Und dann ist die Heilung vom Gelähmten. Also wo Jesus sagt, komm, steh auf und gang und er packt seine Matte und läuft. Und das ist ja so etwas, wo man denkt, ja, wenn's so wäre, oder? wenn's so wäre. Aber mittlerweile glaube ich, dass es so Moment möglich sind. Also, dass heilig oder etwas, dass etwas heil wird, auch kann bedeuten, dass wenn jemand, den man unglaublich gern hat, dement ist und man das Gefühl hat, es ist alles weg. Und dann kommt die Musik oder ein Enkel sitzt auf Knie und dann geht weh, kommt die Persönlichkeit, die ja dann weh verschwindet hinter dem Vergessen auch, kommt, ist die Persönlichkeit wieder ganz da und präsent.
Aber das könnte man ja auch wirklich medizinisch erklären,
kann,
oder?
Nein, medizinisch kannst du das, glaube ich, nicht erklären. Das glaube ich nicht. Nein, aber man kann es irgendwie erklären, ja. Ist mir gleich. Also, logisch. Also, wenn es Gott gibt, dann kann man ja, und er in dieser Schöpfung ihnen irgendwie präsent ist, dann kann man alles medizinisch erklären, wo er wirksam ist. Also, das ist für mich überhaupt kein Widerspruch. Ja. Also, man kann auch in der Astronomie alle universelle Gesetze erklären, aber das heisst ja nicht, dass da dahinter, also das negiert ja überhaupt nicht Gott. Ja. Also Gott heisst ja nicht einfach, weiss ja nicht, total unerklärlich oder völlig anders. Also ich glaube nicht, dass das alles, wo ich mittlerweile jetzt würde sagen, da ist etwas Göttliches drin, dass das etwas ist, wo ja, wenn wir gar keine Erklärung mehr haben, dann ist es halt Gott. Also, oder es ist irgendetwas ganz anderes. Sondern ich meine eher, dass so ein Moment, wo man das Gefühl hat, jetzt geht alles zu Ende und es ist alles weg. Es ist plötzlich etwas da. Es kann sein, wenn man das Gefühl hat, jemand stirbt jetzt, dann ist schwer krank und die Augen gehen auf. Und, also das sind einfach so Momente, die mich wirklich sehr berühren und wo ich merke, da nehme ich etwas mit. Durch das ganze Leben durch, wo ich wirklich das Gefühl habe, das ist jetzt nicht möglich. Und dann ist es möglich. Und es können ganz kleine Sachen sein. Und für mich sind das so die Momente von steh auf und geh. Also das, und, ja, vielleicht kann man jetzt von außen sagen, ja, der redet sich etwas herbei und so. Geschenkt, wird so sein. Also, es ist etwas, was in mir passiert.
Genau, das kann man ja, glaube ich, immer sagen. Es gibt ja immer, gerade bei so Empfindungen, verschiedenste, Auslegungsarten. Ich habe zum Beispiel so, wenn ich in der Natur bin, das ist immer so das, wo ich finde, oh krass, das kann einfach, da gibt's einfach mehr. Also für mich ist zum Beispiel, ich wohne jetzt in Portugal, wirklich am Meer, und ich sehe jeden Tag das Meer, und das, ich mache mich jeden Tag demütig. Einfach, und zwar im besten Sinn. Also nicht, dass ich mich irgendwie wertlos fühle, sondern ich merke so, okay, das ist einfach viel, viel grösser als ich. Und ich finde, das zu erleben, also mir gibt Natur wie so einen Moment, wo ich irgendwie merke, da ist jetzt nicht immer so ein spezielles Erleben oder in einem speziellen Ereignis, sondern mehr so, dort spüre ich das, wo ich einfach denke, okay, dort ist etwas, wo ich immer noch nicht ganz genau definieren kann, aber das ist zum Beispiel für mich so etwas, wo ich das Gefühl habe. Aber sicher hat es auch damit zu, weil ich oft in so einem Moment ein bisschen ruhiger bin und oft auch alleine bin oder vielleicht eben irgendwie nicht gerade das Telefon noch vor der Nase habe und irgendwie einen Podcast im Ohr.
Ja, genau. Yeah. Und ich glaube, das ist vielleicht so etwas von dem, also das sagst ja du einmal in dem, oder dem eben, was, dass etwas von außen kommt, wo eine Resonanz hat in einem selber, aber einfach ein Moment, wo man das Gefühl hat, den kann man selber nicht herstellen. Mm-hmm. Und das hat sich jetzt einfach ereignet. Und natürlich sind das Momente, wo ich glaube, die Resonanz braucht's. Ich muss irgendwie auch da sein. Und eben die Beispiele, die ich jetzt beschrieben habe im Zwischenmenschlichen, sind ja auch Momente, wo man sehr präsent ist und wo man da ist. Ich weiß nicht, ja, das passiert vielleicht, ja, wenn man total abgelenkt ist, selten. Aber so in Naturmomenten, das finde ich auch, dass wie etwas passiert, wo man merkt, das kann ich selber nicht herstellen. Es ist unverfügbar und trotzdem ist es so ganz klar da im Moment. Und ja. Ich weiss nicht, vor 20 Jahren hätte ich wahrscheinlich nicht gesagt, Gottes Geschenk, aber mittlerweile finde ich das ein schönes Wort dafür.
Ja, und es war ja nicht deine Absicht gewesen mit diesen Interviews und deiner Verarbeitung in die Text irgendwie einen Gottesbeweis vorzulegen oder so. Ich glaube, weißt du, bei allem, was du gesagt hast, jetzt die Naturbegegnung, die irgendwie die Erfahrung, dass da das schon in der Begegnung mit Meer und Gestirne und weiss ich was, dass sich der Eindruck einschleicht, irgendwie, da gibt's etwas, was grösser ist als ich selber. Oder das, was du auch, die Bischof, die du genannt hast, die eignet sich ja nicht als Gottesbeweis im engeren Sinn, aber es eignet sich vielleicht zum Erfahrungen ausmalen, wo ich kann nicht für die komplette Menschheit reden, aber ich würde sagen, wo ganz viele Menschen irgendwie so ähnlich auch machen. Du sagst, ja, das irgendwo,
ja,
das resoniert mit mir.
Oder? Das glaube ich schon. Und das ist auch ein bisschen für mich in dem ganzen Projekt so ein bisschen ein Aha-Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, all die Fragen und der Wunsch nach auch verstehen und einordnen, das ist erstens urmenschlich, das gibt schon so lange und das wird so lange geben. Und das ist mir vorher einfach nicht so fest bewusst gewesen, oder? Und mit dem Austausch mit all diesen Menschen habe ich gemerkt, es kann sich so vielfältig äussern, wie man dann mit dem umgeht. Jetzt ohne das zu werten, ohne zu sagen, eben, also, man redet in diesem Buch auch über die Gefahren, die es mit sich bringen kann. Dass es eben nicht nur immer schön ist oder gut ist, dass es auch gefährliche Seiten gibt. Und ich will das gar nicht werten, aber es hat mich beeindruckt, wie tief verankert die Fragen sind, das wollen verstehen, das eben auch können vielleicht auch einordnen und vielleicht auch das Stück, das eben nicht Sicherheit oder Gewissheit, wo du vorher gesagt hast, zu haben. Das Wissen darum, dass ich mich da so einreihe in einer sehr, sehr langen Reihe von Menschen, die suchen, das ist irgendwie sehr tröstlich. Also schon das habe ich irgendwie sehr schön gefunden und gleichzeitig hat es mich, wie soll ich sagen, wie so ein bisschen geöffnet und verständnisvoller gemacht. Und sagen, ja, es muss ja auch gar nicht der eine Weg sein. Also ich finde, wie, es gibt da so viele Abstufungen, so viele Farben auf dem Spektrum von dem, wo es ja vielleicht nicht zwingend ist, dass wir irgendwann alle sagen, und so, das ist der Weg. Aber vielleicht auch, es hat mich auch milder gemacht oder offener. Also ich habe wie, praktisch bei allen können nachvollziehen und finde, ja, ich sehe deinen Punkt, ich habe deinen Standpunkt, auch wenn es nicht meinen ist. Und das habe ich irgendwie schön gefunden. Also, ich glaube auch, das ist der Offenheit geschuldet, wo mir all die Menschen begegnet sind. Also, es ist so cool gewesen, weil einfach alle eben, du hast am Anfang gesagt, es ist so etwas Intimes. Und die Menschen haben sich alle extrem geöffnet, ja. Oder? Und das, schon nur das habe ich einfach wahnsinnig schön gefunden, wo auch wieder so etwas Zwischenmenschliches passiert.
Ja, und ich glaube, also, Gottes Beweis ist ja auch etwas recht Langweiliges. Also, von dem kann man ja nicht wirklich erzählen. Und eben, was mich schon fasziniert, ist so einerseits eben das Erzählmoment, also biblische Texte erzählen die auch. Und ich glaube wirklich, das ist nicht umsonst, weil das die Form ist, wo man könnte uns so warten, wo man eben nicht kann in einer Gleichung aufschreiben, könnte ja, erzählen. Es geht auch um Erfahrungsbericht. Mhm. Es ist eine unglaubliche Dichte an Erfahrung. Und was ich interessant finde, ist, dass Anfang wird, so wenig ich dich verstehe, also dein Vorwort, das ist so ein bisschen jetzt journalistisch zugespitzt, so quasi der klassische individuelle Patchwork-Glauben, oder? Ja. Ich bin aus der Kirche ausgetreten und jetzt tun wir da mal so ein bisschen zusammen googeln, was es so gibt und probieren aus und oder? Setzen wir es zusammen.
Du sagst es sogar, Pippi Langstrumpf.
Genau. Und gut, Pippi Langstrumpf hat nicht googelt. Aber ja.
Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt.
Ich mache meine Spiritualität, wie sie mir gefällt. Genau. Und jetzt, wo du erzählt hast, sagst du, ich bin nicht allein auf dieser Suche. Es gibt quasi in der Jetztzeit ganz viele Menschen, die so unterwegs sind, und es gibt in den letzten Jahrtausenden ganz viele Menschen, die unterwegs sind, da kommt plötzlich so etwas Gemeinschaftliches daher. Und das finde ich auch spannend und merke auch, wenn ich über meinen Glauben nachdenke, dass mir das ganz wichtig ist. Also mir ist wichtig, dass unser Vater schon seit Generationen gebetet wird. Und auch jetzt in ganz unterschiedlichen Kontext, in Krieg, in Verfolgung, in Gefängnis betet wird, im Moment, wo ich das bete. Und mir ist auch wichtig, dass nicht nur allein zu beten, sondern auch im Gottesdienst zusammen, sodass, und ich glaube auch ganz viele biblische Texte lese ich so, dass ich sage, der Psalm ist mir jetzt fremd, oder eben, das ist auch so eine boldere Texterfahrung, dass man dann manchmal muss sich mit Text auseinandersetzen, wo man zuerst mal Widerstand hat und sich überlegt, ja, aber wenn ich jetzt in einem Foltergefängnis sitze oder in einer Kriegssituation oder auf der Flucht, dann redet der Text vielleicht anders zu mir. Und da ist ja etwas von dieser Erfahrung, gerade die Fluchterfahrung, ist ja etwas, was gespeichert ist in diesen Texten. Und so das Gemeinschaftliche, Also über geografische Grenzen, aber auch zeitliche Grenzen hinweg, ist für mich etwas ganz Wichtiges am Glauben.
Mhm. Und ich finde
eben dann nicht der rein individualistisch, wo ich mir irgendwie nur zusammensetze.
Genau, und das ist ja auch, kommt schon auch aus dem Buch, dass eben auch oft, gerade so in der modernen Spiritualität, sehr egozentrisch. Man ist sehr sich, also immer so umdreht sich immer so um sich selber. Und man ist sehr so auf dem Individuum und wie geht's mir gut und wie finde ich meinen Weg. Was sicher in gewissen Teil, also es braucht ja die Auseinandersetzung mit sich selber, damit man nachher auch wieder in der Resonanz mit jemandem kann, irgendwie das wieder weiterführen. Aber ich glaube schon, dass es so die konstante Nabelschau einfach nicht so gesund ist. Also, das finde ich schon noch, also, das darf man schon nicht unter Ausracht lassen, glaube ich auch. Dass man es dann auch einfach wieder in den Kontext von der Gemeinschaft, von der Gesellschaft, wo wir uns ja alle zwungenermassen mehr oder weniger drin bewegen. Also, wo man ja auch fast nicht, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie eben sich auf einen Berg in eine Höhle zurückzieht, dem einfach ausgesetzt sind.
Ja, und ganz viele Religionen geht's ja auch darum. Nicht nur ums individuelle Wellness-Programm, sondern ganz stark, wie können wir die Welt gestalten zu einer friedlicheren Welt. Ja. Also, das ist ein grosses Thema.
Wir kommen langsam so gegen das Ende von unserem Gespräch, aber ich würde die Gelegenheit schon nicht verpassen, um dich noch fragen, was sind so ein paar Überraschungen gewesen für dich auf dem Weg mit diesen Gesprächen, mit diesen Interviews, die du geführt hast, mit diesen Begegnungen? Vielleicht kannst du ein paar Geschichten oder Anekdoten noch teilen, wo du sagst, da bin ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, unter anderen Voraussetzungen in ein Gespräch gegangen, als es dann rausgekommen ist, oder da habe ich etwas Überraschendes mitgenommen oder so, wo mir geblieben ist.
Also das Schöne, muss ich wirklich sagen, dass ich aus jedem Gespräch etwas mitgenommen habe. Also dass ich wie, es hat mich so angeregt, es klingt jetzt so, es sind alle toll gewesen, aber es ist eben tatsächlich so, dass es mich alle auf eine Art angeregt hat. Und auch wenn ich gemerkt habe, da habe ich vielleicht einen Widerstand, dass es mit mir etwas gemacht hat, wo ich auch gemerkt habe, wie wichtig ist, dass es eben auch ist, sich nicht nur in der eigenen Bubble zu bewegen, sondern dass man das auch so ein bisschen challenged mit anderen Ansichten. Etwas, was ich schon sehr spannend gefunden habe, das ist, ich glaube, das letzte Gespräch im Buch, das ist mit der Astrophysikerin gewesen, mit der Kathrin Altweg. Und ich schon sehr spannend gefunden habe, wie sie einfach gesagt hat, eben, das hast du vorher auch gesagt, Felix, das eine schließt das andere nicht aus. Also wissenschaftlich erklärt, schließt der Glaube nicht aus. Und sie hat dann auch gesagt, hey, wir wissen, das Universum dehnt sich in Lichtgeschwindigkeit aus, aber etwas ist aussen dran. Und ihr möchte, dass ein Knopf ins Hirn, dass es nichts ist und sie glaube nicht, dass es nichts. Und das habe ich schon sehr spannend gefunden. Also auch eben, weil ich ja als Journalistin das Gefühl, ich muss immer bei den Fakten sein und so, eben so wissenschaftlich, das ist gerade ja auch wieder in diesem Konflikt, will ich mich überhaupt mit einem Thema wie Glauben exponieren, weil ich bin ja so eben die Journalistin. Und dann habe ich, das hat mich natürlich sehr abgeholt, dass sie als Wissenschaftlerin dann auch wieder sagt, ja, sie glaubt. Hey, es sind so viele Gespräche gewesen, die mich wahnsinnig bereichert haben. Ja, ich kann dann wie nicht sagen, das ist jetzt irgendwie das, oder dort hat es so einen krassen Aha-Moment gewesen. Was auch noch spannend war, ist, dass es oft erst im Nachgang weitergeschafft hat, oder? Also ich habe mich natürlich ich habe dann die Gespräche wieder abtippt und ich habe sie verschriftlicht und so. Und dann ist wie oft nochmal so ein bisschen wie, wenn man es nochmal liest. Also hat mir wie gezeigt, manchmal braucht man es auch wie, man muss es wie mehrmals hören, bis es wie so ein bisschen
einsickert. Ja, ist witzig, dass du jetzt gerade das Gespräch mit der Astrophysikerin erwähnst, weil ich habe das auch bemerkenswert gefunden. Und du hast ja dem Gespräch den Titel gegeben, wir sind alle aus Sternenstaub gemacht oder so. Und sie das sogar als Naturwissenschaftlerin, dann sagt ja, also, wir bestehen zu irgendwie über 60% aus Sauerstoff, wo aus einer Supernova, aus der Explosion von einem Stern kommt. Und der Wasserstoff in unserem Körper stammt direkt aus dem Urknall. Und der Kohlenstoff von kleinen Sternen. Und sie sagt, wir sind aus Sternenstaub gemacht. Das habe ich so irgendwie auch, wie soll ich sagen, aus dem Munde einer dekorierten Naturwissenschaftlerin. Es klingt sie noch ein bisschen anders, wie wenn sie jetzt irgendein Esoteriker sagt oder so. Denke ich irgendwie, es ist, also ich finde es einfach so ein durchlässiges Bild, oder? Sie meint das ja nicht jetzt per se spirituell, aber es ist so ein durchlässiges Bild, oder?
Ja,
bis hin, dass wir uns nichts nicht vorstellen können, oder? Das ist ja Meister Eckhart, der sagt, Gott ist ein Nichts, oder? Das ist ja das Nichts, das Nichts und die Ewigkeit. Das ist ja beides ähnlich unvorstellbar und vielleicht sehr nahe.
Ja, also wir beschliessen das Gespräch auf einer, wie sagt man dem, zuversichtlich, nachdenklichen und neugierigen Note. Das ist übrigens etwas, was mir im Gespräch mit dir auch entgegengekommen ist, dass du Ferndiagnose sehr eine neugierige Person bist. Und ich glaube, das hilft extrem, wenn man sich auf so einen Weg macht.
Absolut. Also ich glaube, das ist eben, also ich habe während der Arbeit, ich habe so oft gedacht, ich habe so ein Glück, dass ich jetzt so ein Projekt machen kann und eben mich einfach, ich habe so viele Fragen können stellen. Und das ist so schön. Also man kann einfach so, auch ganz kindliche Fragen, wo ich nicht das Gefühl haben, okay, das geht jetzt nicht. Und das ist wirklich, also da ja, hat es natürlich sehr viel von meiner Neugier befriedigt. Und auch natürlich, wenn man so ein Projekt kann machen, wo eine Frage, also wenn es einem selber so umtreibt, das ist natürlich, also ist das Beste.
Ja. Wunder ist vielleicht dann die Voraussetzung für den Glauben, wer weiss.
Ja. An dem Tag, wo wir das aufnehmen, am Abend findet noch die Vernissage statt. Ich freue mich, ich werde auch dabei sein und hoffe, dass du das in allerbester Erinnerung kannst behalten. Und das Buch kann man bestellen und kaufen. Michel de Oliveira, Ich glaube, mir fehlt der Glaube. Danke vielmals.
Hey, danke vielmals, dass ich dafür da sein.
Ciao miteinander.
Tschüss. RefLab.